Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, vor allen Dingen aber mit Ihnen. Guten Morgen. Schön, dass auch Sie wieder dabei sind. Die Profifamilie hoffentlich zahlreich und komplett versammelt. Danke fürs Einschalten. So, was machen wir für Sie heute? Ein sehr interessantes Gespräch kommt aus Berlin. Da geht es darum, um die Frage, wie eigentlich künstliche Intelligenzen lernen. Denn wenn zum Beispiel eine künstliche Intelligenz auf ein Bild guckt und dort ein Pferd identifizieren soll oder unterscheiden soll von einem Hund, dann weiß die Intelligenz nicht, dass es ein Pferd ist oder ein Hund, weil sie nämlich gar nicht intelligent ist, sondern sie muss Mittel und Wege finden, ein Bild zu identifizieren. Das macht sie anhand von Pixeln und vielen anderen Daten. Und rauszufinden, wie eine KI ein Bild erkennen kann, das ist die Aufgabe eines Informatikers an der TU Berlin, der genau wissen möchte, wie lernen KIs eigentlich. Das ist eins unserer Gespräche in etwa einer Stunde. In einer halben Stunde geht es hier um die partielle Sonnenfinsternis. Heute Mittag, wie immer, gilt da die Warnung, schauen Sie bitte nicht in die Sonne. Denn das kann schwere Augenschäden verursachen. Was da genau passiert, wie oft das passiert und was die Menschen früher gedacht haben, wenn die Sonne verfinstert wurde, das alles hören wir in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das ist ein Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vor und Sie müssen entscheiden, sind die richtig oder falsch. Und nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis. Heute ist das ein Buch von Alexander von Schönburg, der im Piper Verlag sein neues veröffentlicht hat, Klimaschutz mit Stil. Da fragt er, ob denn ein umweltfreundlicher Lebensstil wirklich vor allem Verzicht bedeutet und freudlose Anstrengung. Und wer die Bücher von Alexander von Schönburg kennt, weiß schon, dass die Antwort Nein bedeutet. Wenn Sie das interessiert, dieses Buch, dann bewerben Sie sich jetzt als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Damit schönen guten Morgen, Stefan. Hallo.
Hallo.
Das ist ja ein schöner Name, Stefan, finde ich.
Ja, absolut. Das aus berufenem Munde.
Schreibt sich gerade mit F oder mit PH?
Mit F.
Ja, kann ich mit leben. Da unterscheide ich mich von. Von wo aus rufen Sie an, Stefan?
Aus Hamburg.
Aus Hamburg. Nach Hamburg hat doch auch schöne Radiosender. Enjoy fällt mir ein, NDR2.
Ja, aber nachdem ich viele Jahre in Berlin gelebt habe, muss ich sagen, vermisse ich Radio 1 doch sehr.
Oh, das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Nee, Stefan, danke fürs Anrufen. Fangen wir direkt an. Sie kennen die Regeln ja wahrscheinlich. Erst nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis.
Ja. Genau.
Und hier kommt Frage Nummer 1.
Wir projizieren unsere Ansichten auf Filmhelden. Darth Vader, Harry Potter oder Spider-Man. Welche Partei würden Sie wohl wählen? Wir gehen davon aus, dass Filmhelden unsere politischen Ansichten teilen. Das haben internationale Forschende herausgefunden. Bei einer Befragung haben Probanden die Parteilichkeit fiktiver Personen eingeschätzt. Demokraten oder Republikaner, Labour oder Tories. Die meisten glauben, die Helden wählen so wie sie selbst. Menschen projizieren also ihre eigenen politischen Überzeugungen auf die guten Charaktere. Die Bösewichte, wie Darth Vader, ordnen sie der jeweils anderen Partei zu.
Mhm. Ja, also doch, das klingt plausibel. Also, ja, ich würde sagen, das stimmt.
Und das stimmt auch tatsächlich. Ja, Menschen schreiben ihre eigenen Eigenschaften, Überzeugungen tendenziell auch anderen zu. Dass das Wissen darüber, wie eine andere Person wählt, beeinflusst unsere Meinung zu dieser Person genauso wie den Umgang mit ihr, schreiben die Forscher. Stefan, Frage Nummer 2.
Fragen werden unverständlich, wenn wir dabei die Stirn runzeln. Ob Lächeln, Stirnrunzeln oder Zwinkern. Mimik ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikation. Doch das ist nicht immer hilfreich. Niederländische Forschende stellen fest, Bewegungen der Augenbrauen bei einer Nachfrage verschlechtern unsere Chance auf eine gute Antwort. Wenn wir etwas nicht verstehen, hilft also ein sehr neutraler Blick. Zusammengezogene Augenbrauen oder eine gerunzelte Stirn hingegen werden meistens nicht verstanden. Wir erhalten dadurch keine weiteren Erklärungen, auch auf Nachfrage.
Die Redaktion macht es uns nicht leicht heute, ne, Stefan?
Ja, aber da glaube ich, ist genau das Gegenteil der Fall. Also wenn man, ich meine, Gestik ist ja sehr wichtig im direkten Austausch mit dem Gegenüber. Und wenn man deutlich macht mit Gestik und Mimik, also so habe ich es verstanden, dass man zum Beispiel eine Frage nicht verstanden hat, dann führt das doch eher zu einer richtigen Antwort. Also sprich, stimmt nicht.
Und auch das stimmt. Ja, die Bewegung der Augenbrauen beeinflussen tatsächlich Gespräche. Das Forschungsteam aus den Niederlanden hat festgestellt, das Zusammenziehen der Augenbrauen bei einer Nachfrage erhöht die Wahrscheinlichkeit einer guten Antwort. Stefan, damit sind wir schon bei Frage 3. Die kommt hier.
Der Megalodon war schlanker als gedacht. Der Urhai Megalodon ist schon lange ausgestorben. Monströs und furchteinflößend schwamm er durch die Meere. So bisher die Annahme. Denn der Megalodon wurde bisher gerne als großes Abbild vom weißen Hai beschrieben. Doch das ist falsch. Zumindest laut einem internationalen Forscherteam. Der Megalodon war zwar groß, doch er glich nicht dem weißen Hai. Der Urhai war wahrscheinlich eher schlank und stromlinienförmig. Laut den Forschenden ähnelt der Urhai eher dem Zitronenhai.
Zitronenhai klingt lecker. Stefan, vor der Antwort wollen wir mal hier noch Ira dazu holen. Morgen, Ira.
Ja, morgen.
Denn Ira ist die Abräumerin, wenn Stefan jetzt patzen sollte. Ira, von wo aus rufen Sie an?
Aus Graz.
Aus Graz, das liegt nicht in Berlin und Brandenburg.
Richtig,
in Österreich. In Österreich, das ist ja auch mal schön. Man hört Radio 1 in Österreich. Wie kommen wir denn zu der Ehre?
Ich habe es auch aus Berlin mitgenommen.
Ach, sehr, sehr schön. Ira, also dranbleiben auf jeden Fall, denn Stefan hat jetzt seinen großen Moment. Und für alle da draußen werde ich diesen großen Moment noch mal ein bisschen spannender machen mit ein wenig spannender Musik. Stefan, 10 Sekunden Zeit zum Nachdenken noch mal. Wir sagen, der Megalodon war schlanker als gedacht. Das hat die Forschung rausgefunden. Er war wahrscheinlich eher sowas wie der Zitronenhai und nicht so sehr wie der weiße Hai.
Ja, das ist jetzt reine Spekulation. Also ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der war eher noch viel größer. Sage ich jetzt einfach.
Mhm. Und dann war es doch gut, dass wir Ira dazugeholt haben, Stefan, denn das ist falsch. Nein, der Megalodon war tatsächlich schlanker als bisher angenommen. Er hatte diese gezackten Zähne und deswegen hat man lange gedacht, dass er eher dem weißen Hai ähnelt. Aber der Hai war sehr groß mit einer Länge von mindestens 15 Metern. Allerdings sind das alles bisher nur so gut begründete Mutmaßungen, denn ein vollständiges Skelett vom Megalodon wurde bisher nicht gefunden. Stefan, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Gruß nach Hamburg.
Ne,
was macht man denn in Hamburg? Haben Sie abends was Schönes vor? Das ist ja auch eine tolle Stadt. Ich bin immer gern da.
Absolut. Nee, das Wetter ist herrlich. Also ich werde das heute den Tag draußen verbringen. So viel ist sicher.
Das klingt gut. Auf dem Wasser?
Nee, das nicht.
Okay. Stefan, danke fürs Anrufen. Bis zum nächsten Mal, ne?
Danke. Tschüss.
Tschüss. Und Ina, war doch gut, dass wir Sie drangelassen haben, denn das hier ist Ihr Applaus. Ira aus Graz. Gewonnen haben Sie ein schönes Buch von Alexander von Schönburg im Piper Verlag erschienen. Würde im Buchhandel 12 € kosten. Klimaschutz mit Stil. Das können Sie jetzt aber mit diesem Angebot aufs Spiel setzen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles.
Sie können jetzt sagen, abgeräumt, Glück gehabt, nehme ich und tschüss. Oder Sie nehmen noch eine Frage. Dann haben Sie am Ende entweder das Buch plus Abo oder aber beides verloren.
Ja, ich riskiere es. Ich hätte gerne das Mara-Abo auf jeden Fall.
Okay, dann kommt hier die vierte Frage.
Robben ertrinken aus Versehen. Robben sind gute Taucher. Doch sie merken nicht, wenn sie ertrinken. Denn Robben haben kein Gefühl dafür, wie viel Sauerstoff sie noch im Körper haben. So passiert es, dass sie bei Tauchgängen zu lange unter Wasser bleiben und ihnen die Luft ausgeht. Die Robben ertrinken. Ein Forscherteam aus Großbritannien widerlegt somit die Hypothese, dass Robben einen Sauerstoffsensor haben. Stattdessen tauchen Robben auf gut Glück.
Hm. Also es gibt dieses Emoji, das sich so an der Stirn kratzt, ne? Da sehe ich jetzt ganz viele bei Ihnen, Ira.
Ja, richtig. Aber auf gut Glück sage ich, dass das...
Also ich frage noch mal kurz nach, haben Sie denn irgendwas mit Biologie zu tun oder so?
Nee,
oder Zoologie?
Nein, überhaupt nicht.
Mhm. Haben Sie schon mal eine Robbe live erlebt?
Auch nicht.
Auch nicht, ja. Okay, gut, dann nehme ich jetzt die Antwort entgegen. Also ich mache jetzt hier ganz breit das Tor auf und frage, stimmt es, dass Robben aus Versehen ertrinken?
Ja, so hört sich wieder ja. Sehr unwahrscheinlich an, dass die Natur sich sowas Unsinniges ausgedacht hätte.
Das wäre unsere Überschrift, Robben ertrinken aus Versehen.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Ich hoffe, ich habe Sie da jetzt nicht irgendwie in die falsche Ecke gedrängt oder so, denn was Sie jetzt sagen, ist richtig. Ja, es ist umgekehrt. Robben nehmen die Sauerstoffkonzentration im Blut wahr und können so ihre Tauchgänge ganz genau planen. Die Forscher haben dafür Tests gemacht mit 6 Kegelrobben. Die meisten anderen Säugetiere können das nicht. Sie nehmen stattdessen eine hohe Menge Kohlenstoffdioxid im Körper wahr als Hinweis auf Sauerstoffmangel. Ira, vollkommen richtig. Man könnte denken, Sie hätten Biologie studiert.
Na, richtig,
geraten. Okay, also danke fürs Mitspielen. Grüße nach Graz.
Danke.
Und eines ist ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Dankeschön.
Tschüss, tschüss. Heute wird ein komplizierter Tag. Ja, zum einen wird heute Nacht die Zeit umgestellt und Sie können live auf Radio 1 dabei sein, wenn die Radio 1 Late Night Lounge wieder mal eine Stunde verschwinden lässt. Hokus pokus. Bitte nehmen Sie sich also nichts vor für die Zeit zwischen 2 und 3. Die fällt heute Nacht nämlich aus. Heute ist außerdem noch Neumond. Macht im Prinzip nichts, weil der Mond ohnehin nur tagsüber unterwegs ist. Aber der Mond kreuzt dabei die Bahn der Sonne. Und was dann passiert, das kann uns die Astronomin und Physikerin Dr. Caroline Liefke verraten vom Haus der Astronomie auf dem Campus des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Frau Liefke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wann ist es denn soweit?
Ja, los geht's so 22:45, 23:50, je nachdem, wo genau man in Deutschland eigentlich ist.
In Berlin und Brandenburg?
Da sind wir so gegen 22:45.
22:45, okay, also noch während unserer Sendung. Na, das wird ja spannend. Und was wird dann zu sehen sein?
Tja, die Sonne wird angeknabbert sozusagen, also so ein klein bisschen wie ein angebissener Keks aussehen. Das geht halt ganz leicht los und dann schiebt sich der Mond immer etwas stückchenweise weiter vor die Sonne. Halt auch da gilt wieder, wie viel das ist, hängt davon ab, wo genau man ist.
Der Mond spielt Pac-Man. Angucken sollte man sich das aber besser nicht, oder?
Naja, also solange man eine sogenannte Sonnenfinsternisbrille hat, also eine von diesen Spezialbrillen, die die Sonne wirklich komplett abdunkeln, ist das überhaupt kein Problem. Oder man kann natürlich alternativ halt auch bei Sternwarten und Vereinen vorbeischauen, die dann eine entsprechende Beobachtungsmöglichkeit anbieten.
Seit wann,
so das Wetter dann mitspielt.
Seit wann gibt es das Wissen um Sonnenfinsternisse? Wer waren die Ersten, die das korrekt berechnet haben und vorhersagen konnten?
Letztendlich weiß man schon sehr, sehr lange, was es mit Sonnen- und Mondfinsternissen auf sich hat. Also das geht bis weit über die Antike hinaus. Schon die alten Ägypter, die Babylonier wussten, was genau da passiert, konnten das zum Teil auch berechnen. Und die Interpretationsmöglichkeit, was genau das dann natürlich bedeutet, ist so eine Sache, weil man ja lange, lange Zeit, viele Jahrtausende lang alles da oben, was am Himmel passierte, auch mit was Göttlichem gleichgesetzt hat.
Aber wie haben die frühen Menschen, die alten Ägypter und so weiter, wie haben die das gemacht ohne Computer und so weiter? Wie konnten die ausrechnen, wann die nächste Sonnenfinsternis kommt? Wie ging das?
Nicht alle konnten das, das muss man natürlich auch zugeben. Und andere Kulturen, je nachdem, wo genau man auf der Erde dann wiederum hinschaut, da sah das dann zum Teil auch wiederum anders aus. Aber ja, sorgfältige Beobachtungen dessen, was da oben am Himmel vor sich geht, waren da halt auch immer das Mittel zum Ziel. Das macht heutzutage ja kaum noch jemand, dass man mal wirklich systematisch schaut, wo genau am Himmel sind eigentlich Sonne und Mond. Aber wenn man das tatsächlich Tag aus, Tag ein verfolgt, genau notiert, dann kommt man halt auch darauf, dass so etwas passieren muss und dass man das dann auch entsprechend vorausberechnen kann.
Und wie wurde das interpretiert, was da passierte?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Im Großen und Ganzen gilt es, die allermeisten Kulturen auf unserer Erde eigentlich Sonnenfinsternisse mit etwas gleichgesetzt haben, was irgendwie ein schlechtes Omen war, das halt auch so eine Art Ermahnung dann halt der jeweiligen Gottheiten war. Die entsprechenden Herrscher haben sich das dann durchaus auch mal zu Herzen genommen, gerade wenn dann halt durch Zufall natürlich auch noch was Schlimmes passiert ist. Zum Beispiel, wenn ein Herrscher oder deren Kinder in der Nähe einer Sonnenfinsterniszeit dann gestorben sind oder eine Krankheit bekommen haben oder dergleichen.
War Wissen auch hier Macht? Also konnten die frühen Astronomen das zu ihrem Vorteil oder zum Vorteil der Herrschenden nutzen?
Sowohl als auch. Also das ist zum Teil auch gnadenlos schiefgegangen. Da gibt es eine Geschichte aus China, wo es also zwei Astronomen eben nicht gelungen ist, eine Sonnenfinsternis rechtzeitig vorherzusagen, die dann dafür auch ihr Leben lassen mussten. Umgekehrt hat man dann aber gerade ja bei Kulturen, die bei diesen Rechnungen dann halt anderen Kulturen überlegen waren, das zum Vorteil genutzt und zum Beispiel gesagt, ja, also siehe, in ein paar Tagen oder in ein paar Stunden wird die Sonne verfinstert werden. Und das hat die Sonne die anderen Menschen dann natürlich entsprechend beeindruckt, dass so etwas vorher berechnet werden kann. Hm.
Gab es da nicht auch eine Geschichte mit, ich erinnere mich so vage an Ludwig den Frommen?
Ja, also hier ist es halt eben auch wiederum so, dass der tatsächlich gestorben ist, unmittelbar oder wenige Tage nach einer Sonnenfinsternis und man dann im Nachhinein so ein bisschen gedacht hat, ja, war er jetzt so wirklich fromm oder war das womöglich eine Bestrafung dann halt eben auch? Also sprich, selbst bis ins Mittelalter hinein waren solche Gedankengänge weit verbreitet. Das ging auch tatsächlich noch lange darüber hinaus.
Ich habe mal gehört, dass Tiere auch merken würden, da passiert gerade was Ungewöhnliches am Himmel. Müssen wir heute um 11:15 in Berlin und Brandenburg Hunde und Katzen beruhigen?
Tatsächlich eher nicht. Also den Grad der Abdunklung, den wir hier jetzt haben werden, das ist nicht viel mehr als das, was man halt eben auch bei einer Wolkenfinsternis haben wird. Das merken die Tiere noch nicht so, da reagieren die noch nicht so stark drauf. Wenn der Grad der Verfinsterung deutlich höher ist, dann stellen die halt fest, ja, da passiert irgendwie was. Assoziieren das aber letztendlich so ähnlich wie bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang halt einfach mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, der aber irgendwie durcheinander geraten ist. Also die Tiere verfallen in so ein Verhalten, wie sie es dann halt abends oder morgens an den Tag legen würden.
Also 11:15 heute in Berlin und Brandenburg, partielle Sonnenfinsternis aufgeklärt. Darüber hat uns die Astronomin und Physikerin Dr. Caroline Liefke vom Haus der Astronomie auf dem Campus des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Frau Liefke, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne doch.
Aus. Haben Sie heute schon mit Ihrer KI gesprochen, mit Ihrer persönlichen Assistentin oder Ihrem Assistenten? Fragen Sie doch mal ChatGPT, ja, machen Sie sich mal den Spaß. Was kann man heute Nacht zwischen 2 und 3 in Berlin unternehmen? Ich habe das gemacht vor der Sendung und natürlich hatte Chatty keine Ahnung davon, dass man heute Nacht zwischen 2 und 3 nicht mal blinzeln kann, weil diese Stunde komplett ausfällt, ja, wegen Zeitumstellung. Einfachere Aufgaben erledigen KIs aber ganz gut, finde ich. Bilder erkennen zum Beispiel. Wahrscheinlich haben Sie selbst schon mal eine KI trainiert, wenn Sie Bilderrätsel gelöst haben im Netz, um sich zu identifizieren, die sogenannten Captchas, wo Sie Hydranten ankreuzen müssen oder alle Fotos mit Zebrastreifen. Die KI selbst weiß nämlich nicht, wie die aussehen. Sie errechnet nur Wahrscheinlichkeiten anhand von Pixeln. Wie sie das genau macht, danach fragt die Forschungsrichtung Explainable KI. Und da ist der TU-Informatiker Professor Klaus-Robert Müller gerade ein paar Pixel weitergekommen. Herr Müller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine Studie gemacht. Was genau wollten Sie rausfinden?
Ja, also ich sage das jetzt mal im Fachlingo. Wir wollten versuchen zu gucken, ob unüberwachtes Lernen auch den sogenannten Clever-Hans-Effekt hat.
Ui.
Ja, so.
Da ist jetzt wahnsinnig viel drin. Was ist unüberwachtes, also unsupervised learning, was heißt das? Man lässt die KI selbst ihre Datenquellen fürs Lernen suchen, unbeaufsichtigt?
Ja, ich versuche das mal an einem Beispiel gut zu erklären. Und zwar, wenn wir uns Sprachmodelle vorstellen, dann wäre überwachtes Lernen, Lernen mit einem Label. Label, das englische Wort für Etikett, Aufkleber, Bepper, wie man bei uns im Süddeutschen sagt. Da würde man sagen, in Sprachmodellen möchte herausfinden, worum es in dem Text geht. Ist es ein Text über Politik, über Sport, über eine Liebesszene in einem Film? zum Beispiel. Unüberwachtes Lernen, das ist was anderes und da müssen Sie mitmachen. Da geht es mehr darum, dass man eigentlich kein Label hat. Da versucht zum Beispiel so ein Large Language Modell wie ChatGPT, das wird so trainiert, dass es das nächste Wort vorhersagt. Mhm. Ich sage Ihnen jetzt mal einen Satz. Der Tee ist zu heiß zum
Trinken.
Ja.
Ich bin eine KI. Also,
naja, Sie haben verstanden, wie die Struktur von Sprache geht. Mhm. Und genau darum geht es. Also es geht nicht darum, um die Inhalte, sondern um die Struktur. Das unüberwachte Trainieren versucht, die Struktur von Dingen rauszukriegen.
Gut, dann war da das noch dieser Fachbegriff drin, der kluge, wie heißt das, kluge Hans-Effekt?
Genau. Ich wollte vielleicht noch sagen, warum unüberwacht, warum das so gut ist. Die meisten Daten, die auf der Welt da sind, haben keine Label. So, das heißt, mit unüberwachtem Lernen kann man auf allen Daten im Internet trainieren. Nachteil ist eben auch, dass man sich möglicherweise auf das Falsche konzentriert. Und da sind wir genau bei Ihrer Frage mit dem Clever Hans. Mhm. Ja, ursprünglich erstmal ein bisschen die Geschichte von dem Clever Hans erzählen, weil es ist ja eine Berliner Geschichte. So irgendwie 1900 noch was gab es also ein Pferd namens Hans, das sozusagen sehr weltberühmt wurde, weil Hans hat also auf einer Tafel Matheaufgaben gezeigt, so 2+3. Und dann hat Hans mit seinem Huf auf so eine Holzplatte 5-mal geklopft.
Mhm. Ich kürze das mal ab und am Ende kam dabei raus, dass eben Hans nicht wirklich rechnen konnte, sondern es ging da um Kopfbewegung des Trainers. Ne?
Pferde sind extrem sensitive Lebewesen und das hat halt seinen Menschen gelesen. Mhm. Das funktionierte auch nicht mit irgendeinem anderen Menschen. Also, übrigens,
also auch in Ihrer Forschung bleibt die Kernfrage, wie kommt eine KI zu ihrem Ergebnis und wie kann es sein, dass sie oft richtig liegt? Obwohl sie sehr krumme Wege geht zum Ziel, ne?
Ja, genau. Und jetzt, also wir haben ja von unüberwachtem Lernen, was ich erklärt habe, und den Clever Hans haben wir jetzt auch erklärt. Also wir haben herausgefunden, dass es in unüberwachtem Lernen auch Clever Hans Probleme gibt. Und das ist insoweit schwierig oder problematisch, weil die meisten in den letzten Jahren, die ganzen Foundation Models wie ChatGPT und so weiter, alle unüberwacht trainiert wurden. Und ich möchte ein Beispiel für den Clever Hans in unüberwachtem Lernsystem geben. Mhm. Also nehmen wir an, es gibt irgendwelche Bilder, Röntgenbilder, die man diagnostizieren möchte. Das gibt so Datensätze über Covid. Und man kann auf den Röntgenbildern sehr gut sehen, was sozusagen, also der Mediziner kann das sehen, was da für Covid eben spricht. Das Modell, was genommen wurde von den Wissenschaftlern, war ein Modell, was sich, also ein sogenanntes Foundation-Modell oder ein Modell wie ChatGPT, was sich fokussiert auf Bild und Text, also das gut verstehen kann und modellieren kann. Und dieses Modell hat perfekt klassifiziert. Das hat perfekt Covid gegen Nicht-Covid unterschieden. Und man hat jetzt, wir haben herausgefunden, dass durch die erklärbare KI, dass das Ding zwar perfekt klassifiziert, aber sich fokussiert auf die kleinen Bemerkungen, die Ärzte auf die Röntgenbilder draufgeschrieben haben. Also das hat überhaupt nicht angeschaut, was da auf dem Röntgenbild drauf ist, sondern nur die Textbemerkungen angeschaut. Das ist natürlich, wenn auf so einem Röntgenbild keine Textbemerkung draufsteht oder keine Notiz, dann ist es natürlich bitter, weil man einfach dieses diagnostische Problem nicht lösen kann.
Mhm, verstehe. Dann was würden Sie denn jetzt sagen? Bleiben die Lernwege einer KI eine Blackbox, für die man eigentlich KI-Psychologen bräuchte, um ihr Verhalten zu deuten, wie das zum Beispiel Katharina Zweig vorschlägt? Oder glauben Sie, man kann jetzt bereits zu jeder Entscheidung auch den Rechenweg einer KI nachvollziehen?
Ja, also erstmal muss man sagen, weil wir sind ja in Berlin, die erklärbare KI, das ist so eine Berliner Erfindung, made in Berlin, das ist schön. Und wir haben sozusagen über die letzten 10 Jahre ungefähr daran gearbeitet, dass man keine Blackboxen mehr hat. Und wir arbeiten daran, dass das auch so weiter bleibt, weil die wichtige Sache ist, wenn man eine KI nutzen will, so wie ich das auch erklärt habe mit den in den Foundation Models, dann möchte man sicher sein, dass sie auch gut funktioniert, dass sie vertrauenswürdig ist. Und ohne Erklärung funktioniert es einfach nicht.
Also Explainable KI, eine Erfindung aus Berlin. Der TU-Informatiker Professor Klaus-Robert Müller hat uns aufgeklärt, hat gerade eine neue Studie dazu gemacht. Herr Müller, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, danke.
Und ich finde, ganz ehrlich, ja, man darf auch mal sagen, Wissenschaft muss nicht auf jeden Quatsch eine Antwort geben. Besser wäre es doch, die Forschenden würden sich immer nur auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens konzentrieren. Ja? Zum Beispiel, welche Faktoren entscheiden darüber, ob mich der Sven ins Berghain lässt oder nicht? Ich muss vorab sagen, dass ich das persönlich komplett stulle finde, wenn sich ein Wirtschaftsbetrieb seine zahlenden Kunden selbst aussucht. Hallo Herr Karkowski. Wir haben entschieden, dass Sie bei uns den neuen Porsche kaufen dürfen. Ach, das ist ja nett. Oder hier ist die FDP. Wir haben entschieden, dass Sie uns bei der nächsten Wahl wählen dürfen. Na toll. Ja, aber an der Clubtür finden das alle normal, dass der Betrieb seine Kunden selbst aussucht. Vielleicht kann mir das ja der Wirtschaftswissenschaftler und Dienstleistungsforscher Sven Klein-Altenkamp erklären. Er ist Professor an der FU Berlin und Stammgast im Berghain, Herr Klein-Altenkamp.
Nee, und mein Vorname ist auch Michael.
Also Michael, oh Gott, da bin ich ja komplett, wie komme ich denn hier durch? Aber das ist schön.
Wir sind schon zu tief eingedrungen in
das Thema. Ja, richtig. Der Sven und der Michael, das sind zwei unterschiedliche Menschen.
Allerdings.
Welche traumatische Türsteher-Erfahrung hat Sie denn dazu gebracht, mit einem internationalen Forscherteam die Türpolitik des Berghain zu analysieren?
Gar keine traumatische Erfahrung, sondern ich habe eine Dokumentation gesehen über die Berliner Türsteher.
Bouncer-Dings.
Berlin Bouncer.
Ja, habe ich auch gesehen. Toller.
Genau. Und da gibt es eben den Smiley Baldwin, der ziemlich am Anfang dieser Doku sagt, ich schaffe jeden Abend ein Bild oder ich male jeden Abend ein Bild. Und das hat mich als Dienstleistungsforscher eben fasziniert, weil was er sagt, heißt ja, dass er dadurch, wie er die Menschen auswählt, welche Menschen er auswählt, er im Club ein Kunstwerk schafft. Und dieses Kunstwerk ist die Crowd, die letztlich ja die Atmosphäre schafft. Und das ist ja das, was die Clubs verkaufen. Ja, also letztlich ist ja die Dienstleistung der Clubs die Atmosphäre. Und das hat mich eben fasziniert, dass es so ist, dass ein Dienstleistungsbetrieb, wie Sie es ja auch schon anmoderiert haben, in der Anmoderation gesagt haben, eben selbst die Kunden auswählt, die dann letztlich die Dienstleistung bestellen. In Klammern gesprochen, wenn Sie einen Ferrari kaufen wollen, müssen Sie sich auch bewerben.
Ist das so?
Das ist so.
Aha, gut, dass ich das jetzt weiß. Ja.
Ne? Beim nächsten Mal.
Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich nie wieder reinkomme. Aber ist es nicht einfach Wichtigtuerei von so einem Club? Ich meine, Sie können ja als Forscher die Aussage gar nicht überprüfen, ob das Kuratieren der Crowd am Eingang irgendeinen Unterschied macht für die Atmosphäre im Club, weil Sie kein Kontrollevent haben, wo nicht kuratiert wird an der Tür.
Ja, naja, aber der Erfolg der Berliner Nightclubs, insbesondere der Techno-Clubs, gibt Ihnen ja recht. Also wenn Sie das nicht machen würden, wären Sie ja nicht so erfolgreich.
Also ich würde mal sagen, das Berghain könnte ja auch einfach Eintrittskarten verkaufen mit Timeslots und es wäre auf Wochen hinaus, vielleicht Monate ausgebucht.
Ja, aber dann wäre es tot.
Wie meinen Sie das?
Na, der Erfolg wäre nicht mehr gegeben, weil dann, wenn jeder rein kann, also wie beim Festival, wer als Erster die Tickets kauft und Geld auf den Tisch legt, oder bei der Philharmonie ist ja auch so, dann haben Sie eine bestimmte Kundschaft, aber Sie haben nicht mehr das Besondere.
Aber der Wirtschaftserfolg ist doch nicht Qualität, sondern Quantität.
Nee, Qualität. Die Qualität ist entscheidend. Wenn alle, wirklich, das ist uns auch mehrfach so bestätigt worden. Mhm. Also sie würden zum einen nicht diese Atmosphäre hinbekommen, das ist ja das Kernverkaufsargument letztlich. Und zweitens, man muss ja auch sagen, dass die Berliner Clubs, die ja auch im UNESCO-Weltkulturerbe sind, mittlerweile oder auf der Liste des Weltkulturerbes stehen, dass die ja dadurch auch einen Safe Space schaffen für eine bestimmte Klientel, für eine bestimmte Subkultur. Und wenn man da jeden reinlassen würde, wäre diese Subkultur dort nicht mehr geschützt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Argument, was man sehen muss.
Mhm. Gut, dann für alle, die es mal ausprobieren wollen, Sie haben zahlreiche Interviews geführt und eine bestimmte Tür lange beobachtet, über Stunden hinweg.
Ne? Richtig.
Und dann haben Sie sozusagen drei Erkenntnisse mitgebracht, drei wissenschaftliche. Welche drei Dinge bringen mich am Türsteher vorbei? Wie lässt sich das kondensieren?
Ja, also zunächst mal diese Selektion, das möchte ich vielleicht ganz kurz noch vorweg schicken, die ist eigentlich nur ein Teil von einem gesamten Prozess. Da gehört auch noch das die Positionierung des Clubs dazu, da gehört auch die Mystifizierung dazu. Aber natürlich ist der sozusagen der Knackpunkt, der entscheidende Höhepunkt, wenn man so will, ist eben die Einlassentscheidung. Und die hat drei Komponenten. Erstens, man muss zeigen, dass man ready ist, also dass man bereit ist, dass man eben willig und fähig ist, abzufeiern.
Wie mache ich das?
Beispielsweise, indem man sich vorher schon nicht schlecht verhält. Also wenn ich das Kernkriterium für alle Clubs ist immer, trägt jemand positiv zur Atmosphäre bei. Wenn jemand aber schon ankommt an der Tür oder in der Schlange und vorher die Kippen wegwirft oder die leeren Alkoholflaschen wegwirft, dann zeigt das ja, dass der Mensch wahrscheinlich drin nicht positiv zu dieser Atmosphäre beitragen wird, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Das ist eher so ein Ausschlusskriterium. Das ist gar nicht so sehr ein Kriterium dafür, dass man dann reinkommt, aber das hilft schon mal, dass man nicht gleich abgeschießen wird, wenn man sich da anständig verhält. Mhm. Wir haben auch beobachtet in der Nacht, dass da so ein, zum Teil so ein Good-Cop-Bad-Cop-Spiel gespielt wurde. Ja? Also da war eine sehr, sehr freundliche Selekteurin, die die Entscheidung getroffen hat und gleichzeitig gab es einen Security-Menschen, der immer so ein bisschen grimmiger guckte und an der Schlange entlang ging. Und da ging es darum zu sehen, wie reagieren eigentlich die Leute, die Gäste in der Schlange auf dieses Verhalten dieses Security-Menschen. Also es ist wirklich so eine Art Verhaltenstest, wenn man so will. Ja, ist dieser Mensch fähig und willens, später im Club zur Atmosphäre was beizutragen? Hm. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, dann zu sagen, dass man auch ein gewisses Sozialkapital hat. Also man muss diese Szene sozusagen kennen, man muss diese Kultur kennen. Man muss wissen, welche Codes da wichtig sind. Man muss, das hat auch ein bisschen was mit der Kleidung zu tun, aber auch, ob man sich auskennt in der Szene. Also da gibt es so Standardfragen wie, wer spielt denn eigentlich heute? Was hast du eigentlich vorher gemacht?
Frau Giebler, heute Abend im Berghain Frau Giebler ja. Vom Leipziger Institut für Zukunft. Damit wäre ich schon mal einen Punkt weiter, ne?
Ja, aber sie werden immer noch nicht drin. Mhm. das ist der zweite Punkt, ja, also das Zeigen des Sozialkapitals. Und das dritte ist dann, dass man irgendwie was Besonderes hat. Und das war auch für uns so ein bisschen überraschend, oder nicht überraschend, aber das Entscheidende der Atmosphäre ist ja, dass die Leute nicht alle gleich sind. Bis jetzt haben wir ja immer nur über zwei Punkte gesprochen, die ja noch immer so sehr ähnlich sind für alle. Aber das Entscheidende ist ja, dass diese Atmosphäre im Club sich zusammensetzt aus Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Sonst hätte man ja eine sehr langweilige Atmosphäre. Im Englischen wird da von Flat Atmosphäre gesprochen. Sondern man muss irgendwie was Besonderes mitbringen. Das kann sein, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt beispielsweise mehr Frauen oder mehr Männer benötigt werden sozusagen, um diese Atmosphäre zu schaffen. Oder dass eben bestimmte sexuelle Orientierung stärker oder weniger stark vertreten sein soll. Dass bestimmte Hautfarben mehr oder weniger vertreten sein sollen. Das wird auch durchaus im Laufe der Nacht verändert, weil man eben darauf reagiert, wie sich die Atmosphäre im Club über die Zeit verändert. Und das heißt auch, dass derselbe Mensch in derselben Kleidung mal reinkommen kann und mal nicht reinkommen kann. Das hat gar nichts mit den Menschen dann zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass drin eine andere Atmosphäre herrscht und dass dieser Beitrag der erwartete Beitrag dieses Menschen zu dem Zeitpunkt gar nicht erwünscht ist.
Sehr interessante Studie, über die viel geredet worden ist. Und für alle, die dann doch nach Hause geschickt werden, Frau Giebler vom Leipziger Institut für Zukunft hat auch ein paar sehr schöne Sets im Netz. Am besten gefallen mir die brettharten Dinge auf der YouTube-Plattform Hör Berlin. Da sollten Sie mal reinhören und reinschauen. Und ich sage herzlichen Dank an Michael Klein-Altenkampf, den Wirtschaftswissenschaftler und Dienstleistungsforscher, Professor an der FU Berlin, der diese Studie gemacht hat. Das war toll. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss. War das nicht schön? Ja, diese Woche, dass wir uns mal endlich mal über was anderes aufregen konnten als immer nur über Trump und Musk. Nein, es war nicht schön, denn die Ringbahnbrücke, die hat dann doch viele Autofahrer und Anwohner zur Verzweiflung gebracht an der A100 in Berlin. Vor allem, weil die Sperrung ziemlich planlos abgelaufen sein soll. Ja, wie ich nur den kritischen Berichten darüber entnehmen konnte. Also stellen die Profis heute Morgen ganz viele W-Fragen an einen, der sich wirklich auskennt. Der Materialforscher Dr. Andreas Rogge ist Leiter der Bauwerkssicherheit an der Bundesanstalt für Materialprüfung in Lichterfelde, dem BAM oder auch BAM, wie man sagt. Herr Rogge, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Waren Sie denn irgendwie beteiligt an diesem Chaos oder können wir offen sprechen?
Wir können offen sprechen. An der Brücke waren wir nicht beteiligt. Wir machen sehr viele Gutachten im Brückenbereich, aber da sind wir
nicht beteiligt.
Mhm. Dann so ein paar Stammdaten für Leute, die das nicht so richtig verfolgt haben. Wie alt ist diese Brücke da?
Die Brücke ist ungefähr 60 Jahre alt.
Aha. Also was macht das in Menschenjahren?
Na, die planmäßige Entwurfslebensdauer so einer Brücke sind so 80 bis 100 Jahre.
Wie bei uns?
Der Schnitt ist so ungefähr 70. Mhm. Und, na gut, jetzt ist sie 60 Jahre, also sie geht schon
kurz
in die Rente.
Geht stark auf die Rente zu. Ist das bei Brücken wie bei uns Männern über 50? Eigentlich sollten sie jedes Jahr zur Vorsorge gehen?
Also Brücken gehen ja auch jedes Jahr zur Vorsorge in unterschiedlicher Intensität. Alle 6 Jahre gibt es eine richtig große Prüfung, wo man ganz nah ran muss mit der Hand und mit Hammer und von allen Seiten sich die anguckt.
Alle sechs Jahre.
Dazwischen gibt es dann nochmal alle 3 Jahre eine etwas einfachere Prüfung, wo man nicht von unten guckt oder so, keine Hebebühnen hat. Und alle Jahre wird sie begangen. Das heißt, man geht wirklich alle Jahre einmal durch und guckt sich an, wie sie sich entwickelt. Mhm. Und wenn man Schäden entdeckt hat, halt noch öfter.
Aber so eine pontiale Tastuntersuchung, wie ich das mal nennen möchte, Finger in jede Lücke und schauen, ob schon was bröckelt, nur alle 6 Jahre.
Genau, also alle 3 Jahre, also die dazwischen auch, bloß da nicht von allen Seiten, aber alle 6 Jahre richtig umfassend. Aber wie gesagt, wenn man den ersten Riss hat, würde man die Abstände verringern. Also wenn man ein Problem kennt, macht man es häufiger.
Wie war das hier? Wie beurteilen Sie die Lage da?
Eigentlich hat das System, so wie es sein sollte, hier gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Man hat irgendwann vor langer Zeit Risse entdeckt, hat gesagt, die muss ich mir regelmäßig angucken, muss die bewerten, ob das irgendwie schlimmer wird. Und das Zeitfenster, das ich dadurch gewinne, nutze ich, um mich vorzubereiten auf einen Neubau oder auf irgendwelche Maßnahmen.
Auf Umleitungsmaßnahmen zum Beispiel?
Zum Beispiel, so. Und ob man die Zeit jetzt gut genutzt hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber man hatte diese Zeitfenster und dann ist es aber so, irgendwann zeigt die Brücke, jetzt ist wirklich das Ende erreicht und das hat sie jetzt gezeigt. Und in dem Moment bleibt dann tatsächlich nur eine Vollsperrung.
Hm.
Und das ist so, zur Sicherheit der Personen ist das natürlich perfekt. Ob das jetzt effizient war hinsichtlich Vorplanung und so, müssen andere beurteilen.
Da wollen Sie keine anderen kritisieren. Also die Lebenserwartung von Brücken liegt so bei 80 bis 100 Jahren. Diese ist jetzt 60. Eigentlich hätte sie ja noch ein bisschen Zeit. Ist das ungewöhnlich, dass sie mit 60 jetzt schon so in so einem kritischen Zustand ist? Hat die vielleicht zu viel geraucht oder analog zu uns Männern irgendwas falsch gemacht, zu viel Regen abgekriegt?
Also die ganzen Brücken aus den 60er, 70er Jahren waren vom Entwurf her noch nicht so optimal. Und da gab es noch ein paar Sachen, die man damals nicht so sonderlich gut erkannt hat, sodass viele Brücken aus diesem Zeitraum tatsächlich diese 80 Jahre nicht erreichen.
Hm.
So, das heißt nicht, dass die jetzt morgen einfallen. Das heißt aber, die altern einfach schneller, als man das vorher geplant hat. Das liegt aber auch daran, dass sich die Verkehrslasten dramatisch erhöht haben, viel mehr, als man das damals vorhergesehen hat. Und gerade auf der Strecke kann man sich vorstellen, da wird sicherlich sehr viel Lkw-Verkehr unterwegs gewesen sein. Also das ist nichts wirklich Ungewöhnliches.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich parallel zur Erhöhung der Verkehrslast auch die Vorsorgemaßnahmen erhöht haben? Oder sind das immer noch die Vorsorgemaßnahmen, die vor 60 Jahren mal beschlossen worden sind und die eigentlich längst angepasst werden müssten?
Also die Vorsorgemaßnahmen funktionieren gut, meines Erachtens. Also die Maßnahme wäre, wenn man feststellt, diese Brücke kann diese zunehmenden Lasten nicht mehr ertragen, dann würde man das merken, dann müsste man den Verkehr halt einschränken. Dann würde man halt nur noch einen Lkw drauflassen oder das Überholverbot für Lkw oder langsamer fahren lassen oder sowas. Also dieses Prinzip funktioniert. Das ist, glaube ich, da hätte ich keine Bedenken.
Also sowas wie in Dresden mit der Carola-Brücke, das war eine absolute Ausnahme?
Carola-Brücke war eine Ausnahme. Das hat auch die Fachwelt tatsächlich schwer erschüttert. Das Grundprinzip, was ich vorhin beschrieben habe, bei diesen Brücken ist, wenn die irgendwo eine Schwächung hat, dann sollte sie sich, bevor sie einstürzt, ganz dramatisch verformen, breite Risse kriegen und das anzeigen, dass sie ein Problem hat. Und das auch lange vorm Einsturz, sodass man reagieren kann. Und das funktioniert eigentlich gut. Bei der Carola-Brücke hat das tatsächlich nicht funktioniert. Mhm. Also da hat man auch Risse beobachtet, sogar schon teilweise saniert und so, und dann ist er plötzlich runtergefallen. Und jetzt sind alle Brückenbauverwaltungen so ein bisschen aktiv, gucken sich ihren Brückenbestand an und gucken, ob sie auch Brücken haben, die diese ganz speziellen Randbedingungen dieser Carola-Brücke vielleicht auch irgendwie haben und bei denen man reagieren müsste.
Zurück nach Berlin. Kriegt die A100 jetzt eine neue Brücke oder was genau wird da gemacht?
Die A100 wird eine neue Brücke kriegen. Soweit ich das auch nur den Zeitungen entnommen habe, gibt es ja durchaus schon einen Planungsvorlauf. Man ist ja schon länger in irgendwelchen Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren.
Wie lange das dauert, weiß natürlich keiner. Also
Sie könnten jetzt vielen Radio 1-Hörern eine Freude machen, indem Sie sagen, kurze OP, ja, Brückenaustausch, dann 3 Wochen Reha, dann ist die Ringbahnbrücke wieder wie neu.
Kann ich leider nicht anbieten. Also so wie die Konstruktion da aussieht und so, wird das wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Man wird versuchen können, möglichst schnell irgendwie eine Behelfsmaßnahme hinzukriegen, aber auch die wird dauern. Größeres Problem ist wahrscheinlich der Planungsvorlauf, den man braucht. Also da weiß ich nicht, wie weit man schon fortgeschritten ist, dass man jetzt morgen einfach loslegen kann und schon irgendwas aus der Schublade zieht an Planung.
Das sagt der Materialforscher Dr. Andreas Rogge, Leiter der Bauwerkssicherheit an der Bundesanstalt für Materialprüfungen Lichterfelde. Herr Rogge, trotzdem danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, Herr Kakowski.
Schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss, tschüss. Eine der schönsten Überschriften diese Woche fand ich die Gewinner der deutschen ESC-Auswahl, Arbor und Tünner, die kannten Stefan Raab vorher nur vom Namen her. Hey, keine Häme, ja, kann ich mir gar nicht leisten hier im Glashaus. Aber es stimmt schon, Generationenwissen kann man nicht voraussetzen. Das gilt auch für die Natur. Wer von Ihnen kann eine Buche von einer Linde unterscheiden, solange noch keine Blätter dran sind? Wer kennt mehr als eine einheimische Schmetterlingsart? Tatsächlich hat die TU Berlin jetzt 3 Generationen gefragt, wer weiß denn sowas? Und die Ergebnisse hat der Pflanzenökologe Professor Ingo Kovarik für uns. Herr Kovarik, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Jugendliche gucken den ganzen Tag ins Smartphone, Stunden über Stunden. Hatten Sie auch gehofft? Die informieren sich auf TikTok vor allem über Rosskastanien und Brennnesseln?
Ach naja, tatsächlich gibt es tolle neue Medien, die auch einen Zugang zur Natur erleichtern. Aber das scheint wohl noch nicht so richtig genutzt zu werden, wenn ich die Ergebnisse unserer Studie anschaue.
Also Rosskastanie, Brennnesseln, das waren 2 Pflanzenarten, nach denen Sie gefragt haben. Was war noch so dabei? Welche Tier- und Pflanzenarten sollten die Teilnehmer erkennen?
Auch bei den Tieren waren es Rotkehlchen, Amsel, Elster, der Sperling natürlich, bei den Schmetterlingen, Kohlweißling, Zitronenfalter oder das Faunauge. Insgesamt 12 Fotos und wir haben die 222 Schülern an 10 Berliner Schulen vorgelegt und dieselben Fotos eben auch jüngeren Erwachsenen, 18 bis 29, und älteren Erwachsenen über 30 Jahre alt gezeigt.
Und ich verkürze mal das Ergebnis, die Jugendlichen erkannten am wenigsten, die Alten am meisten, richtig?
So ist es. Das haben wir tatsächlich zeigen können. Insgesamt sind etwa 6 von 12 Arten erkannt worden. Also niemand kannte alle Arten. Aber tatsächlich sind die Jugendlichen nicht so gut in der Artenkenntnis wie die älteren Generationen.
Nun würde ich sagen, als Mann über 60, wir Älteren haben ja auch mehr Zeit gehabt, die ganzen Arten zu lernen. Was ist Ihre Erklärung?
Naja, wir wissen aus der Literatur, durch Wiederholungsversuche, also gleiche Jahrgangsstufe, 10 Jahre später gefragt, tatsächlich sind die Artenkenntnisse 20% abgesackt. Und unsere Erklärung ist, dass heute die Jugendlichen viel weniger in direkten Kontakt zur Natur kommen, weniger emotionale Beziehungen aufbauen, weil sie anderes im Kopf haben. Sie haben ja auch wirklich einen verregelten Arbeitsalltag. Und ein anderer Punkt ist, dass in den Schulen, in den Kindergärten und auch an der Uni, und da bin ich mal im Glashaus, tatsächlich weniger Artenkenntnis vermittelt werden als heute, als früher. Das ist halt nicht sehr sexy. Da muss man ran. Und das lohnt sich so wahnsinnig, weil das einfach Spaß macht, sich mit den Tieren und Pflanzen zu beschäftigen, zu wissen, mit wem man seinen Lebensraum in der Stadt teilt.
Vielleicht kennen die Jugendlichen nur andere Pflanzen. Ich nehme an, mit Cannabis sativa hätten sie mehr Treffer bei denen erzielt, oder?
Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie das im frischen Zustand erkennen. Also Brombeere ist ja auch eine Pflanze, die man zum Tee verwenden kann. Und 73% der Schüler kannten die Brombeere. Aber bei der Elster etwa sah es ganz schlecht aus. Also Elster ist ja ein Vogel. Bei den älteren Leuten, 2/3 kannten die. Bei den Kindern, bei den Jugendlichen, waren es unter 30%. Also nicht mal jeder Dritte. Das sind schon deutliche Unterschiede.
Ja, ich muss allerdings auch zugeben, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, wie sich Zitronenfalter und Kohlweißling genau unterscheiden. Und ich bin ein Dorfkind. Was stimmt mit mir nicht?
Ach, beide haben ja eine sehr schöne helle Farbe. Die Zitrone ist halt ein bisschen gelber als das Weiß. Daran kann man sie gut erkennen. Also tatsächlich war es ja so, früher gab es Unterschiede zwischen Dorf und Stadt in der Naturkenntnis, in der Naturverbundenheit. Heute gleicht sich das ziemlich an. Sie sind halt ziemlich jung.
Was machen Sie denn jetzt mit den Ergebnissen? Raten Sie uns Älteren, unser Wissen stärker weiterzugeben an die Jugend, so nach dem Motto, Greta, heute ab in den Wald, heute lernen wir mal, wo der kleine Fuchs seine Höhlen baut?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das Wichtigste ist, dass wir im Umfeld der Menschen, dort wo sie leben, artenreiche Grünflächen haben, gerade auch in einer Stadt wie Berlin. Das heißt, nicht alles zubauen. Das ist ganz wichtig, denn der Kontakt zur Natur ist natürlich auch für die Gesundheit super wichtig. Und wer emotionale Beziehungen zu Tieren und Pflanzen aufbaut, der setzt sich auch später für ihren Schutz ein. Also das ist aus Naturschutzgründen eine ganz wichtige Geschichte. Aber was kann man konkret machen? Die Jugendlichen ermutigen, natürlich mehr in Kontakt zu gehen, etwa bei Umweltvereinen mitzumachen. In der Schule sollten die Lehrer mehr direkte Beziehungen zur Natur aufbauen. Man kann auch mit der Familie am langen Tag der Stadtnatur mitmachen. Und natürlich ist richtig, was Sie sagen, wenn es so ist, dass Ältere mehr über Naturwissen, eine stärkere emotionale Bindung zur Natur haben, wie unsere Studie gezeigt hat, dann haben die natürlich auch die Chance, ihr Wissen weiterzugeben. Viele Kinder haben ja Angst vor Krabbeltieren, aber legen Sie ihnen doch mal einen Käfer auf die Hand mit Vergrößerungsglas und dann sieht man die wunderbare Schönheit dieser Tiere und dann ist die Angst ganz schnell weg und wird ersetzt durch Faszination. Ach ja, und mit dem kleinen Fuchs?
Baut der keine Höhlen?
Ach doch, doch, wenn Füchse Junge kriegen, gibt es auch kleine Füchse. Aber normalerweise ist es ein Schmetterling, der sehr schön durch die Luft segelt und den man auch in der Stadt häufig beobachten kann.
Wieder was gelernt vom Pflanzenökologen Professor Ingo Kovarik von der TU Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herzlichen Dank.